Zum einen war es schon auch so, dass ich unheimlich viel Nachtdienste gemacht habe und meine Nächte immer sehr ruhig waren, egal ob im Krankenhaus oder auch im Altenheim tatsächlich. Und ich bin dann immer noch mal durch die Zimmer gegangen. Das macht man ja dann auch so. Und bei mir war immer die Reaktion, ach, wie schön, dass Sie da sind, dann kann ja nichts passieren. Also das sind, glaube ich, die größeren Ausdrücke, oder das ist viel schöner, diese Dankbarkeit, die man zurückbekommt. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch alle gerne im Pflegeberuf, oder diejenigen, die im Pflegeberuf sind, haben einfach, nehmen davon auch was mit.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das Jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Könke und ich bin Host in diesem Podcast der Hannoversche. Ich freue mich, die Gelegenheit zu nutzen, hier mit verschiedenen Expertinnen zu sprechen. Dabei geht es uns darum, komplexe Versicherungsthemen einfach zu klären, damit das Jetzt, dieser Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt, gesichert ist. Warum beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Pflege? Zum einen ist das Thema Pflege natürlich ein vielbesprochenes Thema, denn es ist eine tragende Säule und ein wesentlicher Bestandteil in unserer Gesellschaft. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wenn man selber in die Situation kommt, pflegebedürftig zu sein, eine vollumfassende Pflege auch die Lebensqualität erhöhen kann. Aber das sind nicht die wesentlichen Gründe, weshalb wir uns heute damit beschäftigen, liebe Francesca Warnecke, sondern wir haben festgestellt, dass bei den Gedanken an die eigene Pflegebedürftigkeit wir uns gar nicht so besonders wohl gefühlt haben. Und dieses Gefühl kennen wir natürlich von Verbraucherseite, wenn es um die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem Thema Versicherung und finanzielle Vorsorge geht. Zusätzlich ist es so, dass eine Pflegebedürftigkeit auch durch ein Berufsunfähigkeitsszenario ausgelöst werden kann. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, um dieses Thema Pflege einmal genauer zu beleuchten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mein Gast bist, oder Gästin besser gesagt. Liebe Francesca Warnecke, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich auch, einmal selbst im anderen Kontext hier zu sein. Und ja, ich freue mich einfach auf die Fragen. Genau.
Genau, denn du bist auch Host in einem Podcast. Ich komme da gleich drauf zurück. Du bist Care-Spezialistin bei der MediFox Darn GmbH und hostest den Podcast Pflegefaktisch, ein Fachangebot sozusagen, was du innerhalb des Pflegebereiches auch mittlerweile seit Jahren etabliert hast und machst das sehr erfolgreich. Wie waren eigentlich deine Anfänge in der Pflegebranche? Wie bist du in den Pflegeberuf eingestiegen?
Also ich glaube, das war ganz klassisch, dass ich nach dem Abitur erstmal gucken wollte oder mich orientieren wollte, was ich gerne machen möchte. Und ich hatte Naturwissenschaften im Abitur. Also ich hatte Biologie, Physik und Chemie, hatte ich bis ins Abitur genommen, konnte dadurch Mathe abwählen. Und ich hatte immer schon eine Affinität zu eben diesem naturwissenschaftlichen, medizinischen Bereich. Und ich habe einfach geschaut, was ich gerne machen möchte. Und dann war eigentlich klar, dass ich erstmal eine Ausbildung machen möchte, um zu schauen, passt sich das für mich oder ja, ist das überhaupt das, was ich kann? So. Und dann bin ich ganz klassisch in die Ausbildung als Krankenschwester damals noch gegangen, in einem Krankenhaus in Frankfurt in der Maximalversorgung, und habe da dann meine Ausbildung absolviert. Und dann wusste ich, okay, das ist meins. Also ich kann gut pflegen und ich kann mich auf die Situation einlassen. Und das ist auch ein sehr schöner Beruf. Und habe dann einfach weitergeschaut, was ich machen kann, und bin dann ja ins Studium zur Pflegewissenschaftlerin gegangen und bin jetzt eben Fachkraft sozusagen und Pflegewissenschaftlerin. Mhm. Genau.
Du hast gerade das Krankenhaus schon angesprochen. Mhm. Jetzt ist es so, das überrascht auch nicht, dass die Mehrzahl der Menschen in Deutschland ab 80 Jahre oder älter sind, die pflegebedürftig werden. Aber es gibt natürlich auch jüngere Menschen, denen das passiert, die in diese Situation geraten. Wo überall findet eigentlich Pflege statt? In welchen Einrichtungen begegnet man dem Thema?
Also ich weiß gar nicht, ob man das so genau pauschal sagen kann, in welchen Einrichtungen kann Pflege stattfinden, weil es kann eigentlich überall stattfinden und es kann auch alle Altersklassen ja betreffen. Also es ist nicht nur, dass die 80-Jährigen oder die Hochaltrigen, wie wir sie nennen oder wie man sie nennen kann, betroffen sind, sondern es betrifft im Endeffekt alle Altersklassen. Das vielleicht einmal so zum Anfang. Und Pflegebedürftigkeit oder Pflege kann auch in allen Settings stattfinden. Also einmal ganz klassisch das Akutkrankenhaus. Also das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir ein Bein gebrochen haben oder wenn irgendwas passiert, gehen wir erstmal ins Krankenhaus. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch andere Versorgungssettings. Das ist einmal die ambulante Pflege. Das ist ganz klassisch, wenn der Pflegebedürftige oder die pflegebedürftige Person zu Hause versorgt wird. Und dann gibt es eben noch die stationäre Langzeitpflege. und dann noch so ein bisschen eine teilstationäre Pflege. Das ist aber auch eher stationäre Langzeitpflege, was ein klassisches Alten- und Pflegeheim ist. Genau, und ich habe auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht, weil ich fand das ganz spannend, nochmal auch so zu erklären, wo Pflege eigentlich stattfinden kann und wie viele Pflegebedürftigen wir eigentlich haben. Vielleicht erstmal so, es gibt 16.100 Pflegeheime in Deutschland und es gibt auch 15.400 ambulante Pflegedienste. Genau. Und es gibt circa 5 Millionen Pflegebedürftige. Also die Zahlen kann man einfach nachlesen beim Statistischen Bundesamt. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man da mal reinguckt. Das ist immer gut aufgearbeitet. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es 16.000 Pflegeheime gibt und 15.000 ambulante Pflegedienste und davon 5 Millionen Pflegebedürftige, wenn du nochmal genauer fragst, wo eigentlich Pflege stattfindet, davon werden circa 80% tatsächlich in der Häuslichkeit versorgt und nur 20% eigentlich im Altenheim in dem Sinne. Und wenn man das nochmal weiter runterbricht, wo Pflege wirklich stattfindet, dann sind das durch die pflegenden Angehörigen, also tatsächlich in der Häuslichkeit bei und mit den pflegenden Angehörigen oder Zugehörigen. Also von daher finde ich das ganz spannend, nochmal zu gucken, dass Pflege eigentlich nicht nur im Krankenhaus stattfindet oder ausschließlich im Alten- und Pflegeheim oder in der ambulanten Pflege, sondern wirklich in der Häuslichkeit. Und ich glaube, das ist ein Bereich, dessen wir gar nicht so bewusst sind, wenn man nicht einmal hinter die Kulissen guckt und sich eben auch mit dieser Zahlenwelt ein bisschen auseinandersetzt.
Ja, das stimmt. Das heißt, die Angehörigen tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Pflege überhaupt so stattfinden kann. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal reindenkt in die Situation eines Betroffenen, also gerade vielleicht auch mal bewusst in die Situation eines jüngeren Menschen, der jetzt nicht zum älteren Teil der Gesellschaft zählt und der, sagen wir mal, plötzlich in so eine Situation geraten ist durch einen Unfall oder Ähnliches. Gibt es Unterschiede im emotionalen Umgang mit dieser Pflegebedürftigkeit? Wie bewältigen jüngere Menschen dieses Thema oder diese Situation, in die sie geraten sind, aus deiner Erfahrung?
Also ich glaube, unabhängig des Alters ist es erstmal so, dass wenn etwas plötzlich eintritt, dann ist es immer erstmal ein Schock oder eine Emotionalität oder eine emotionale Reaktion. Und ich glaube, der Unterschied tatsächlich ist zwischen Alter oder Personen, die älter sind und den Personen, die jünger sind, dass die Jüngeren vielleicht erstmal eine andere Coping-Strategie haben. Das nennen wir so, das ist so eine, die Bewältigungsstrategie. Also wenn die mitten im Leben sind und je nachdem natürlich auch des Schweregrades der Pflegebedürftigkeit, ne, also kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, die Jüngeren können das einfacher bewältigen. Die stehen mitten im Leben, die müssen wieder zurück ins Leben, die wollen auch zurück ins Leben.
Sie wissen, es ist nur vorübergehend.
Genau, das kann sein. Es kann aber natürlich auch eine langfristige Pflegebedürftigkeit sein. Ne? Durch einen Unfall, wenn irgendwie ein Bein amputiert wurde oder vielleicht sogar ein hoher Querschnitt, nennt man das. Also wenn einfach jemand querschnittgelähmt ist, das kann ja auch in den jüngeren Jahren passieren. Oft bei Motorradunfällen zum Beispiel. Aber da ist es schon so, dass der Willenskraft oder die Lebenskraft noch sehr hoch da ist. Und wie gesagt, diese Bewältigungsstrategie durch ganz viel Hilfe natürlich, die angeboten wird. Ne? Psychologische Hilfe, Physiotherapeuten, die Krankenhäuser, also all was dazu hilft, den Menschen wieder gut ins Leben zurückzubringen, ist vielleicht ein Tucken einfacher. Also das ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt. Und die ältere Generation, die ist vielleicht schon so ein bisschen, wenn etwas passiert, dann sind sie natürlich emotional, aber sie können natürlich vielleicht auch sagen, okay, ich habe schon ein Leben gelebt und das ist vielleicht jetzt auch ein Stück weit in Ordnung, wenn man 80, wenn man 90, wenn man 95 ist und sagt, okay, das ist jetzt so, ich kann das annehmen und vielleicht kann ich dann auch einfach aus dem Leben gehen. Also ich glaube, das sind so zwei unterschiedliche Strategien, wie man damit umgeht. Einmal die Annahme selbst und einmal die Annahme, dass man aber wieder zurück ins Leben kann.
Ja klar, das macht einen großen Unterschied aus, das stimmt. Und wenn man jetzt auf die Sichtweise der Pflegekräfte schaut, also diesen Perspektivwechsel jetzt weg von den betroffenen Patientinnen und Patienten hin zu den Pflegekräften, die sich kümmern. Welche Erfahrungen hast du gemacht in deiner Zeit auch als Care-Kraft damals vielleicht auf der Intensivstation oder im Krankenhaus, wenn du beim Stichwort Selbstbestimmung vielleicht auch auf Abneigung gestoßen bist oder Zurückweisung gestoßen bist von Seiten der betroffenen Patientinnen und Patienten?
Ich glaube, das macht jede Fachkraft oder jede Pflegekraft in egal welchem Setting, macht das durch. Und wenn wir noch über das Thema Selbstbestimmung sprechen, also jeder ist selbstbestimmt und es geht auch bis zu einem bestimmten Grad. Das ist das eine. Und wir als Pflegekräfte haben oft ein bisschen den Zwiespalt, wohin geht unsere Aufgabe der Patientensicherheit, wenn zum Beispiel jemand selbstbestimmt ist, seinen Rollator nicht nutzen möchte, wir aber genau wissen, wenn er den Rollator nicht benutzt, dass er dann fällt. So, die Selbstbestimmung ist, er möchte seinen Rollator oder die Person möchte seinen Rollator nicht benutzen und ich aus meiner Fachlichkeit sehe aber, das ist total wichtig, Thema Patientensicherheit und eigentlich sollte diese Person das nutzen, damit er nicht fällt. Also das ist immer so der Zwiespalt zwischen auf der einen Seite der Selbstbestimmung der Person und dem, was wir als Patientensicherheit und auch aus unserer Fachlichkeit sehen, was gut wäre für diese Person. Mhm. Das ist der eine Zwiespalt. Die andere Sache ist, es kommen oft Situationen, in denen man auf, ich weiß gar nicht, ob Abneigung, das ist unser Empfinden, dass wir jetzt sagen, das ist die Abneigung, die Person, die in diesem Setting ist, die betroffene Person, die hat vielleicht gerade ein anderes Thema damit, die möchte nicht gewaschen werden, nur weil ich jetzt möchte, dass ich sie waschen soll. Weil er sagt, oder weil die Person sagt, das gab es nur sonntags haben wir uns gewaschen. Und ich sage, ja, aber du musst dich jeden Tag waschen. Also da ist einfach ein Zwiespalt. Und die Herausforderung für uns Pflegekräfte ist, tatsächlich zu gucken, die Auseinandersetzung mit der Person. Was will die Person? Was ist die Selbstbestimmtheit? Und dann aber auch sagen, okay, jetzt müssen wir als Pflegekräfte tatsächlich auch vielleicht darüber gehen und auch die Abneigung akzeptieren oder vielleicht auch tatsächlich handeln.
Und solange es denjenigen nicht gefährdet, kann man es wahrscheinlich auch ein Stück weit akzeptieren und mittragen.
Genau.
Denn ich kann mir vorstellen, es ist ja auch wiederum nicht möglich, das lang und breit zu erklären, warum das jetzt sein muss. Und das gilt natürlich wahrscheinlich dann immer abzuwägen.
Genau.
In der Situation selber, wie gehe ich jetzt damit um?
Ja, wir sind in dem Zwiespalt zwischen der Patientensicherheit und der Akzeptanz des Pflegebedürftigen über seine eigene Pflegebedürftigkeit. Mhm. Aber das ist gar nicht so ein großer Anteil, sondern der größte Anteil oder die Mehrzahl oder die Mehrheit ist einfach total dankbar, dass ihnen geholfen wird oder dass jemand da ist, der sich um sie kümmert. Und da habe ich, glaube ich, auch noch zwei ganz schöne Beispiele mitgebracht, die mir auch immer noch so in Erinnerung geblieben sind. Zum einen war es schon auch so, dass ich unheimlich viel Nachtdienste gemacht habe und meine Nächte immer sehr ruhig waren, egal ob im Krankenhaus oder auch im Altenheim tatsächlich. Und ich bin dann immer noch mal durch die Zimmer gegangen. Das macht man ja dann auch so. Und bei mir war immer die Reaktion, ach, wie schön, dass sie da sind, dann kann ja nichts passieren. Mhm. Also das sind, glaube ich, die größeren Ausdrücke oder das ist viel schöner, diese Dankbarkeit, die man zurückbekommt. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch alle gerne im Pflegeberuf oder diejenigen, die im Pflegeberuf sind, nehmen davon auch was mit. Mhm. Oder auch die andere Reaktion, ich war immer die lachende Schwester. Ich meine, ich habe ja auch immer ein bisschen Spruch auf der Lippe gehabt. Genau, und dann, das ist ja auch, wenn die Situationen manchmal ein bisschen schwierig sind, aber man kann ja trotzdem kreativ auch damit umgehen oder man darf ja trotzdem lachen oder fröhlich sein. Und ich glaube, das hat immer ganz viel geholfen, dass den Personen, die es vielleicht ein bisschen schlechter ging oder die nicht so gut damit klarkommen, dass sie jetzt im Altenheim sind oder auch im Krankenhaus sind, dass man auch dadurch, ja, sie unterstützen kann und das richtig gut ist. Und wie gesagt, die Dankbarkeit, die steht viel mehr im Vordergrund als jetzt tatsächlich so eine Abneigung oder eben dieser Zwiespalt, den ich gerade beschrieben habe.
Du gehst da mit einer ganz positiven Ausstrahlung ran, das finde ich toll und beschreibst ja auch, wie wichtig es ist, sich seine Menschlichkeit zu bewahren. Was müssen Pflegekräfte eigentlich mitbringen, um in dieser Branche Fuß zu fassen? Oder welche Voraussetzungen brauchen Menschen, um in die Pflegebranche einzusteigen?
Also ich glaube erstmal eine gewisse Neugierde, auch sich auf die Situation einlassen zu können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil man einfach mit Menschen arbeitet. Dessen muss man sich bewusst sein. Und man natürlich auch in Grenzsituationen kommt, das hatten wir eben schon besprochen, dass ich wirklich mir erstmal bewusst bin, auch über meine eigenen Grenzen. Aber wir haben auch ganz viele organisatorische Sachen zu tun. Also ich muss schon gut sein, Sachen im Blick zu haben, meinen Wohnbereich im Blick zu haben, eine Station im Blick zu haben. Also es gibt ganz viele organisatorische Tätigkeiten, die wir gut können müssen. Wir haben ganz viel Regulatorik, also ganz hohe Anforderungen an die Dokumentation zum Beispiel, ganz hohe Qualitätsanforderungen. Also so ein bisschen das Image satt und sauber oder ich wasche mal eben jemanden. Ganz so einfach ist es dann tatsächlich nicht. Also es ist schon viel Fachwissen, das man braucht, um eben jemanden gut zu versorgen. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, was es heißt, in die Pflege zu gehen oder ja als Fachkraft oder als Pflegekraft zu arbeiten, dann ist es sehr, sehr gut. Mhm. Also ich brauche vielleicht auch ja Kreativität, Organisationstalent, Empathie, einen gewissen Spaß, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und das vor allem auch zu können. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
Ja, echtes Interesse am Menschen.
Genau.
Wie gelingt es Pflegekräften, trotz dieser körperlichen Nähe auch zum Teil, eine professionelle Distanz zu wahren zum Patienten?
Mhm. Auch das ist eine wunderbare Frage. Ich habe da oft drüber nachgedacht. Und als wir angefangen haben zu sprechen, haben wir schon so ein bisschen über die Grenzen gesprochen. Ja. Und wo ist eigentlich meine Grenze als Francesca oder als Person, als Pflegeperson? Und ich glaube, das ist ein wichtiges, ja, ein wichtiges Learning in der Pflege, zu gucken, wo sind eigentlich meine Grenzen? Ich muss ganz bei mir bleiben als Pflegeperson, um auch dann einfach Nein sagen zu dürfen und Nein sagen zu können. Das können wir oft in der Pflege nicht, weil wir eher so den Ansatz haben, wir müssen allen Leuten helfen und wir müssen sich kümmern, genau. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach bei sich bleibt auf der einen Seite und auch seine eigenen Grenzen kennenlernt und auch Nein sagt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele Hilfsangebote von den Einrichtungen. Also es gibt oft Supervision in den Einrichtungen. Also in den Einrichtungen, wenn ich von Einrichtungen spreche, meine ich eben Krankenhaus oder ambulante Pflegedienste oder das Altenheim, die stationäre Langzeitpflege, eben weil wir oft und viel mit Situationen konfrontiert sind, die eben ja schwierig sein können, die uns auch emotional belasten ein Stück weit. Und dann braucht es eine gute Strategie. Wir haben eben von der Coping-Strategie gesprochen. Auch wir brauchen eine Bewältigungsstrategie, um eben mit den Situationen umzugehen. Genauso wie die Betroffenen im Endeffekt. Ne? Und das hilft, die einen machen Sport, die anderen schreiben Tagebücher, um ihre Situationen aufzuschreiben. Es gibt, wie gesagt, Supervision und Coaching-Angebote. Und ich für mich habe einfach festgestellt, je klarer ich als Pflegekraft bin und meine Grenzen kenne und auch Nein sagen darf, umso einfacher ist es auch, mit schwierigen Situationen umzugehen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wir sind alles Menschen. Mhm. Und irgendwo müssen wir auch unsere Menschlichkeit bewahren. Mhm. Genau. Und ich glaube, dann ist es auch völlig okay, wenn wir auch weinen, auch in Stresssituationen, ja, einfach Mensch sind. Und dann darf das auch sein. Mhm. Ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man dann, wenn man eine solche Nähe zu den Patienten auch zulässt und zulässt, Mensch zu bleiben, dass man dann auch viel Persönliches mitbekommt von der Geschichte eines Menschen. Mhm. Beim Thema Schweigepflicht. Ihr seid ja verpflichtet, darüber auch Stillschweigen zu bewahren. Bis zu welchem Grad und wem gegenüber müsst ihr diese Schweigepflicht einhalten?
Es kommt ein bisschen drauf an, da sind wir wieder bei der Selbstbestimmtheit des Pflegebedürftigen oder auch inwieweit er, sag ich mal, oder die Person noch in der Lage ist, auch seine Selbstbestimmtheit zu kommunizieren. Also da kommen wir so wahrscheinlich so ein bisschen auf das Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und auch vielleicht so ein bisschen in die Betreuung, in die rechtliche Betreuung oder in die gesetzliche Betreuung. Und da kann man ganz viel regeln. Also die pflegebedürftigen Personen oder nicht nur die pflegebedürftigen Personen, also eigentlich alle, die vielleicht auch noch nicht in der Situation sind, pflegebedürftig zu sein oder zu werden, können sich damit im Endeffekt schon auseinandersetzen, wem darf man denn oder wem entbinde ich meine Schweigepflicht sozusagen? Und wenn wir mit Personen im Altenheim sprechen zum Beispiel und eine gesetzliche Betreuung da ist, dann ist oft geregelt, dass wir gegenüber dem gesetzlichen Betreuer sprechen dürfen oder eben auch nicht. Und auch genauso ist es mit Familienangehörigen. Also wenn die Person oft oder manchmal kommt es auch vor, dass pflegebedürftige Personen sagen, also meiner Tochter dürft ihr alles sagen, aber meinem Sohn nicht. Und dann sagen wir, ja, okay, aber wo habt ihr das denn aufgeschrieben oder ist das denn irgendwie geregelt? Und das sollte man tatsächlich, wenn es der Fall ist, warum auch immer, sollte man wirklich das versuchen, für sich klar zu haben, damit wir Pflegekräfte auch ein bisschen geschützt sind, ein Stück weit. Ne? Und ansonsten gilt klassische Schweigepflicht. Also mit dem Arzt dürfen wir drüber sprechen oder darf man drüber sprechen. Aber sonst per se erstmal auch nicht. Oder ist auch, ich weiß nicht, das kennen vielleicht auch einige Personen, die Angehörigen oder eine pflegebedürftige Person ist im Altenheim und dann ruft eine Angehörige an oder ein Angehöriger an oder der Enkel ruft an und sagt so, ja, mein Opa, der ist bei euch im Altenheim oder im Krankenhaus, kann ich mal den Blutdruck wissen oder wie geht's ihm denn? Mhm. Und dann dürfen wir erstmal per se am Telefon eigentlich nichts sagen. Mhm. Genau, weil wir die Person nicht kennen. Wir wissen nicht, ob das wirklich der Enkel ist, der anruft oder die Tochter, wer auch immer, oder der Zugehörige oder der Angehörige. Und von daher sollte das wirklich einmal klar geregelt sein. Es hilft einem auch selber im Umgang damit, genau, um später Stress zu vermeiden, Aussagen zu vermeiden, wer darf wem was, welche Informationen dürfen wo verteilt werden oder auch nicht. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ja, ist trotzdem natürlich, kann ich mir vorstellen, eine herausfordernde Situation, gerade weil du so schön beschreibst, dass ihr auch versucht, natürlich die Menschlichkeit bei allem zu bewahren. Und wenn man eine Patientin oder einen Patienten besser kennengelernt hat im Laufe der Zeit und auch seine Familienangehörigen wahrscheinlich über die Zeit gesehen und kennengelernt hat, dann ist es wahrscheinlich ein schmaler Grat, auch immer wieder zur Professionalität zurückzukehren und dann zu sagen, nee, hier ist die Grenze und die darf ich nicht überschreiten. Wie ist es, wenn beispielsweise innerhalb eines Pflegeplans eine andere Pflegekraft übernimmt? Darfst du dann Informationen teilen? Musst sie sogar teilen vielleicht auch?
Genau, also das ist oft wenn wir nochmal in der Altenhilfe sind oder in der Langzeitpflege sind, wenn wir jetzt nochmal das Szenario aufmachen, dass eine Person im Altenheim ist, dann ist es in dem Versorgungsvertrag des Pflegeheims, ist es im Endeffekt geregelt, dass die Pflegepersonen, die innerhalb des Hauses arbeiten oder die in der Pflege tätig sind, wir haben untereinander in dem Sinn keine Schweigepflicht in Anführungsstrichen, sondern klar, wir müssen die Leute versorgen oder wir möchten sie auch bestmöglichst versorgen und deswegen können wir natürlich auch in die Pflegepläne reingucken oder in die Maßnahmenpläne.
Mhm. Genau. Du hast gerade schon den Begriff Patientenverfügung genannt. Mhm. Also Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung sind so Stichworte. Das kennt man, das weiß man, man sollte sich kümmern und das erledigen. Wer sollte sich wann darum kümmern?
Spannende Frage. Die andere Frage ist, gibt es denn eigentlich den richtigen Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist individuell abhängig davon, wie man sich auch mit dem Thema der Pflegebedürftigkeit oder des Alters auseinandersetzt. Und ich glaube, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Ich glaube aber, dass sich die Leute je früher mit dem Thema auseinandersetzen, umso einfacher und umso klarer ist es im Endeffekt, falls dann wirklich etwas passiert, eine plötzliche Pflegebedürftigkeit oder einfach dann man im Alter eine neue Versorgungsstruktur braucht, vielleicht nicht mehr zu Hause sein kann oder eben ins Altenheim umzieht. Und ich glaube auch, je früher die Auseinandersetzung ist und je klarer man das für sich hat, das kann man ja machen. Also ich weiß noch, wir haben das in unserer Familie sehr früh geregelt. Also meine Eltern vielleicht auch durch mich bedingt, weil ich immer gesagt habe, wie wollt ihr es denn haben und wie müsst ihr denn oder wie wollt ihr denn beerdigt werden oder was stellt ihr euch denn vor? Also meine Eltern haben das schon relativ früh mit uns aufgeschrieben. Es gibt Umschläge zum Beispiel zu Hause, die liegen an einem gesicherten Ort. Da weiß auch nur mein Bruder und ich Bescheid, dass im Falle eines Falles wir dann an diese Umschläge können. Und da sind dann eben die Vorsorgevollmachten sind geklärt. Mein Bruder hat eher so die Finanzen. Ich habe dann eher alles, was Gesundheit betrifft. Und sie haben genau aufgeschrieben, im Falle einer plötzlichen Pflegebedürftigkeit oder in einer Pflegebedürftigkeit, was sie denn wollen, wie zum Beispiel lebensverlängernde Maßnahmen, ja, nein, was ist denn überhaupt eine lebensverlängernde Maßnahme? Und dann kann man das ja einfach liegen lassen und dann hat man den Stress einfach weg. Und dann im Falle eines Falles kann, wer auch immer dann das geregelt hat, zugreifen und kann dann einfach auch im Sinne der Person, der betroffenen Person entscheiden. Mhm. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, dass eben nicht, wir sind beim Thema Selbstbestimmtheit, über den Kopf hinweg entschieden wird. Oder meine Horrorvorstellung wäre, ein gesetzlicher Betreuer müsste für mich etwas entscheiden und der kennt mich gar nicht.
Ja, ja, genau. Jetzt hast du das sehr schön beschrieben, dass man sich gut vorstellen kann, dass es natürlich auch für dich und für deinen Bruder eine Erleichterung darstellt in dem Fall, dass ihr wisst, wenn es soweit ist, dann gibt es diese Verfügungen, es ist alles festgelegt und festgeschrieben und ihr müsst euch im Prinzip nur noch daran halten, weil man hat ja in der Situation, ist man ja emotional dann auch so beansprucht mit anderen Themen, dass man darüber jetzt nicht auch noch nachdenken mag. Hast du die Situation mal erlebt, als quasi Außenstehende in der Betreuung eines Patienten, dass eben es gerade nicht diese Verfügungen gab und die Familienmitglieder dann völlig überfordert waren, in einer Situation waren, wo sie eine Entscheidung herbeiführen mussten?
Ich glaube, jeder, der in der Pflege arbeitet, egal ob im Krankenhaus oder im Altenheim oder in der ambulanten Pflege, kann auf eine Vielzahl solcher Situationen tatsächlich zurückgreifen. Und Ein Beispiel, das mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist, war ein Geschäftsmann, der leider dann Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert bekommen hat und es war einfach gar nichts geregelt. Also seine Frau nicht, wusste nicht, wo die Konten sind. Eigentlich war der Plan, dass er jetzt in Rente gegangen ist und dann mit ihr auf Reisen geht und das dann einfach noch ein bisschen das Leben genießt. Mhm. Und dann kam diese schwere Diagnose und es war einfach gar nichts geregelt. Und
es war auch keine Zeit mehr wahrscheinlich.
Es war auch tatsächlich wenig Zeit und wir haben das dann versucht, aus dem Krankenhaus gemeinsam mit dieser Familie zu regeln. Der eine Sohn war in den USA und der andere Sohn war in Singapur. Das heißt, auch die Kinder waren nicht vor Ort. Und wie gesagt, der Mann, der die Diagnose hatte, musste sich dann erstmal damit beschäftigen, dass seine Frau versorgt ist. Und ja, also das hat ungefähr 4 Wochen gedauert. Und als er dann alles geregelt hatte, kam er dann wieder und ist dann auch tatsächlich relativ schnell verstorben. Also das ist wirklich ein sehr krasses Beispiel. Mhm. Aber so schnell kann es halt auch einfach gehen.
Ja, leider ist das manchmal der Fall. Ne? Mhm. Francesca, jetzt haben wir gesehen, dass das Thema Pflege und Pflegetätigkeit eine sehr, sehr wertvolle Aufgabe in unserer Gesellschaft darstellt und auch viel mehr Wertschätzung erfahren sollte von allen Seiten. Und trotzdem ist das Image und die Wahrnehmung dieses Berufsbildes nach außen sehr vielschichtig und auch teilweise kritisch. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen beim Thema Pflege?
Ich glaube, es ist einmal so, dass wir tatsächlich durch den demografischen Wandel einfach sehr viele Menschen haben. Das ist auch gut so, aber dadurch sind natürlich auch die Pflegebedürftigen steigen immer mehr. Wir haben es gehört. Mhm. Genau, ich habe es am Anfang gesagt, ich glaube 5 Millionen Pflegebedürftige sind wir derzeit und die Prognosen steigt ja natürlich immer weiter. Und wir haben einfach im Moment nicht so viele Leute, die in der Pflege arbeiten, also dem Fachkräftemangel. Mhm. Ich glaube, das geht auch sehr durch die Presse, das weiß man auch, das liest man auch wenn man jetzt nicht unbedingt im Pflegesektor arbeitet. Und da bedingt sich das eine dem anderen. Also der Beruf ist sehr schön auf der einen Seite, aber dadurch, dass so viele Pflegefachkräfte nicht da sind oder Pflegekräfte nicht da sind, sind diejenigen, die in der Pflege sind, natürlich sehr beansprucht. Das sind schwere Dienste, das sind die Arbeitszeiten, der Schichtdienst, immer mehr Pflegebedürftige. Und das ist wie so ein Kreis im Endeffekt, in dem man eigentlich drinsteckt. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich auch das Dilemma, das wir haben. Und obwohl wir versuchen, so viel positive Werbung fast schon für die Pflegeberufe zu machen, ist es natürlich schwer für einen jungen Menschen, sich für den Beruf zu entscheiden, wenn man eben genau weiß, man hat dann frei, wenn andere arbeiten müssen. Wir arbeiten an Feiertagen, wenn andere frei haben, den Schichtdienst. Und wie gesagt, es gibt nicht viele, viele Pflegekräfte. Und ich glaube, die einzige Chance, den Pflegeberuf wieder attraktiver zu gestalten, ist, dass wir in der Pflege uns solidarisieren und auch als Gruppe der Pflege eine Stimme geben. Und das passiert jetzt auch gerade ein bisschen, weil es kommt so ein bisschen ein Generationenwechsel rein, so ein bisschen Clash of Cultures, dass eben das Berufsbild sich ändert. Es kommt frischer Wind rein, viele Studierte in Anführungsstrichen, also die jetzt im Bachelor Pflegemanagement, Pflegewissenschaft oder eben auch Pflege studiert haben, die kommen mit neuen Ansätzen, neuen Konzepten in die Pflege. Und ich glaube, wenn wir da noch ein bisschen besser, einfacher, schneller uns ja auch an die Öffentlichkeit gehen, dass wir da einfach die Herausforderung auch meistern können.
Wir haben am Anfang schon über dein Podcast-Angebot Pflegefaktisch gesprochen. Und das ist ein Podcast, der sich mit sehr fachspezifischen Inhalten beschäftigt. Also ihr besprecht da wirklich auch gesetzliche Entwicklungen, Trends in der Branche aus einer sehr stark fachbezogenen Perspektive heraus. Das ist natürlich hier jetzt gar nicht unser Anliegen, aber trotzdem würde ich dir gerne die Frage stellen, gibt es vielleicht aktuelle Trends, die aus deiner Sicht einen Mehrwert für Pflegebedürftige bedeuten? Also beispielsweise eine neue Gesetzgebung.
Ja, also eben haben wir so ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen, aber es gibt auch ganz viele Trends und ganz viele tolle Sachen in der Pflege oder in dem Gesundheitswesen, die den Beruf oder auch das Gesundheitswesen an sich attraktiver machen und auch für die Pflegebedürftigen. Und wenn wir auf der einen Seite gucken, wir haben schon ganz viel über Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit gesprochen. Und wenn man jetzt in die letzten gesetzlichen Änderungen reinschaut, die kleinen Pflegereformen, die jetzt über die letzten Jahre gekommen sind, da wurde ganz viel für die Pflegebedürftigen auf der einen Seite gemacht. Also es gibt einmal zum Beispiel das IPREG, das ist das Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz. Das betrifft eben alle Bedürftigen oder alle Pflegebedürftigen, die zum Beispiel mit einer Beatmung in ihrer Häuslichkeit selbstbestimmt leben dürfen. Da ist auch zum Ziel, dass die Qualität der Pflege in der Häuslichkeit gesteigert wird und dass eben auch im Endeffekt ja der Fokus noch mal mehr auf der Selbstbestimmtheit liegt. Und auch im Pflegeunterstützungsgesetz, Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, das ist ganz spannend für die Pflegebedürftigen, weil da einfach die Kosten, die auf einen zukommen, das ist viel Geld, das wissen wir auch alle. Aber über die Pflegeversicherung und über die neuen Pflegegrade wurde das Geld, das einem Pflegebedürftigen zusteht, angehoben. Also auch da steht der Fokus tatsächlich wirklich bei den Pflegebedürftigen, bei den Betroffenen. Also die kriegen mehr Sachleistung, die kriegen mehr Pflegeleistung, also alles, um ihre Bedürftigkeit zu finanzieren ein Stück weit, wird angehoben. Dann wird ganz viel auch in Richtung Digitalisierung gemacht für die Pflegebetroffenen im Endeffekt. Also das ist auch so ein großer Trend. Der hilft natürlich schon auch in alle Himmelsrichtungen, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Von der Früherkennung von Erkrankungen, die KI, die Digitalisierung, neue Operationstechniken, Daten werden gesammelt, um zu gucken, was sind neue Behandlungspfade. Also das spielt natürlich alles rein und das sind alles Trends, die für uns gut sind als Pflegekräfte, weil wir schon damit umgehen müssen, aber es uns erleichtert das. Die Arbeit, die Versorgung und natürlich für den Pflegebedürftigen, dass er eine gewisse Sicherheit hat, durch die neuen Techniken einfach ja, schnellere Krankheiten diagnostiziert zu bekommen oder neue Behandlungsmethoden oder eben auch auf der gesetzlichen Seite, dass da das Leistungsrecht angehoben wird.
Ja, das sind wichtige Entwicklungen. Du hast am Anfang so schön dargestellt, dass ein Großteil der Pflegebedürftigen auch zu Hause gepflegt wird. Gibt es, wenn man in diese Situation gerät oder die Situation absehbar ist, beispielsweise im Alter, gibt es eigentlich Agenturen oder besondere Vermittlungsstellen, wohin man sich wenden kann, um auch Fachpersonal für diese Situation zu finden? Also beispielsweise Pflegekräfte, die dann auch zu Hause bei jemandem einziehen und 24/7 dann auch da sind für die Pflegebedürftigen.
Ja, das gibt es. Man kann entweder über den ambulanten Pflegedienst anfragen. Die haben oft ja, Betreuungskräfte in ihrem Portfolio sozusagen. Es gibt aber auch extra Agenturen oder Betreuungsdienste, die diese 24-Stunden-Versorgung sicherstellen. Das kann man einfach googeln. Man kann auch an die Pflegestützpunkte gehen. Also in den Kommunen gibt es oft einen sogenannten Pflegestützpunkt und man kann dort dann die Anfrage stellen. Ich persönlich kenne einen Betreuungsdienst. Mhm. Ich weiß nicht, darf ich Werbung machen für einen Betreuungsdienst?
Ja.
Das ist Mekasa. Das ist ein Betreuungsdienst, der eben genau diese 24 Stunden sicherstellt und die haben ein sehr hohes Qualitätsanforderungskonzept an ihre Betreuungskräfte.
Mhm.
Und da ist es ganz spannend, die gucken tatsächlich, passt die Betreuungskraft auch auf den Pflegebedürftigen? Weil wenn wir uns vorstellen, wir sind pflegebedürftig und das ist eine plötzliche Situation und es kommt jemand in meinen Haushalt und ist 24 Stunden bei mir und dann sollte das ja schon irgendwie passig sein.
Mhm.
Und wenn ich mir vorstelle, das so passiert bei mir und es kommt jemand in meine Häuslichkeit und der will dauernd töpfern oder stricken mit mir als Betreuungskraft oder versucht dann nur, weil er töpfert und strickt, das mir aufzudrücken, das wäre für mich gar nichts. Also mir könnte man eher mit Zeitung, Gartenarbeit oder wie auch immer helfen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt da gesagt. Also die gucken wirklich, passt die Situation des Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit mit der Betreuungsperson zusammen? Und erst wenn das wirklich zusammenpasst, erst dann ist diese Betreuung auch sichergestellt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und die machen das auch sehr, sehr gut. Also ich kenne die Pflegekräfte dort und ich kenne die Leute, die das im Endeffekt initiiert haben.
Ja, das ist gut, dass du mal ein Beispiel genannt hast. Ab wann lernt man sich dann kennen persönlich? Also der Pflegedienst selber, hast du gerade gesagt, versucht, diese Profile übereinander zu legen und zu schauen, ob es dann eben auch passgenau ist. Und wenn die entscheiden, jawohl, das passt alles, lernt man sich dann gleich schon kennen und dann ist die Situation quasi entschieden? Oder hat derjenige, der dann in der Pflegebedürftigkeit zu Hause gepflegt wird, auch ein Mitspracherecht Auswahl dieser Person?
Klar, die haben also sowohl die Betreuungskraft als auch die pflegebedürftige Person, die haben beide Mitspracherecht und die lernen sich auch kennen, bevor das überhaupt erst in diese Betreuungs- oder Pflegesituation reingeht. Mhm. Und erst wenn beide Personen wirklich sich sicher sind, treffen sich auf einen Kaffee, dann gibt es ein Gespräch, dann wird nochmal ausgetauscht, was sind die Anforderungen des Pflegebedürftigen, ne? Wenn wir sagen, nochmal Thema Selbstbestimmung, und was ist das auf der Betreuungsseite, kann diese Person das überhaupt leisten, möchte sie das überhaupt leisten? Und erst wenn das wirklich das Commitment zwischen beiden Parteien und beiden Personen da ist, erst dann kommt es wirklich zur vertraglichen Unterschrift sozusagen oder zur vertraglichen Situation, dass dann die 24 Stunden auch Kraft auch wirklich in der Häuslichkeit ist.
Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine persönlichen Erfahrungen im Pflegeberuf und in der Pflegetätigkeit selber, gibt es da Fälle, die dir bis heute noch besonders im Gedächtnis sind? Oder spezielle Verbindungen, die sich vielleicht aufgebaut haben im Laufe dieser Zeit, an die du dich noch zurückerinnerst?
Es gibt wahrscheinlich unzählige Situationen, an die ich mich zurückerinnere. Und vielleicht, also eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, war tatsächlich das, was ich gerade schon erzählt habe, der Mann, der Geschäftsführer, der erstmal guckte.
Bauchspeichelkrebs.
Genau, dass seine Frau versorgt ist, bevor er sich um sich selbst gekümmert hat und dann aber auch relativ schnell gehen durfte oder gehen konnte, weil er wusste, dass seine Frau versorgt ist und das alles zu Hause geregelt hat. Auch eine lustige Situation. Im Altenheim, als ich dort gearbeitet habe, war eine rüstige, ältere Dame, also wirklich auch hochaltrig. Und die hat so das Internet für sich entdeckt. Und dann kam sie immer zu uns runter in die Verwaltung und dann hat sie immer gesagt, Francesca, also wir brauchen das und das und wir müssen das und das bestellen. Und eine Verwaltungsfachkraft, die war damals, hatte damals keinen Freund. Und diese ältere Dame war immer sehr besorgt, dass unsere Verwaltungsfachkraft
niemanden kennenlernt.
Und dann kam sie tatsächlich auf die Idee und hat gesagt, Francesca, also da müssen wir was machen. Können wir der nicht noch einen Mann bestellen? Und die kam immer mit wirklich sehr witzigen und
heimlich in einem Profil anlegen, in einer Dating-App.
Genau, also das waren einfach sehr, sehr schöne Situationen.
Ja. Liebe Francesca, du hast uns jetzt wirklich sehr, sehr vielfältige Einblicke in die Pflege und die Pflegetätigkeit gegeben. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute die Zeit gefunden hast, für meine Fragen zur Verfügung zu stehen und ja, uns einfach die Denkanstöße auch geliefert hast zu einem ganz, ganz wichtigen gesellschaftlichen Thema. Vielen Dank, dass du da warst, Francesca.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen zur Aufklärung beigetragen hat und auch ein bisschen ja die Pflege vielleicht näher gebracht hat. Mhm. Und das ist nichts Schlimmes und das ist schön und man darf sich damit auseinandersetzen. Und ja, ich finde, das war eine gute Bühne und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Also ich glaube, man sollte es im eigenen Interesse auch tun, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es schwerfällt und wenn es, wie gesagt, jetzt nicht gerade Hochgefühle auslöst, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Aber es ist wichtig und die Situation, ja, irgendwann wird man damit konfrontiert im Leben und dann ist es gut, wenn man vorgesorgt hat.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das waren die Einblicke von Francesca Warnecke zum Thema Pflege. Wir hoffen, das Gespräch hat euch Impulse für die Beschäftigung mit diesem wichtigen gesellschaftlichen Thema geliefert. Tschüss und auf Wiederhören, eure Chilou.